Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, wie immer ein Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Und ich habe den Jens natürlich auch wieder mitgebracht. Hallo Jens.
Ja, Axel, grüß dich. Moin, moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich auf die nächste Episode. Wo sind wir denn inzwischen?
So, wir sind inzwischen Nummer 75.
75. Ja, wir kommen ja jede Woche raus. Das ist, um den Zuhörern das nochmal deutlich zu machen, auch eine echte Herausforderung. Ja, es ist nicht ganz so einfach, permanent neue Themen vorzubereiten und die Zeit, ich meine, wir werden nicht supported von ARD und ZDF oder von irgendwelchen größeren Institutionen, ja, die uns mal auch Rechercheteams zur Verfügung stellen. Wir machen das alles noch per Hand, ja, handgeklöppelt sozusagen, der Podcast bei uns. Ja, entsprechend freuen wir uns natürlich dann auch über die Fragen, die kommen und auch viele Themenanregungen, auch das nochmal ganz wichtig. Na, wir können zwar nicht jedes Thema dann gleich nächste Woche bringen. Wir sammeln die Dinge und dann schauen wir mal, wie das so entsprechend reinpasst. Wir haben jetzt gerade unseren Plan gemacht, damit wir dann auch im Januar wieder frisch durchstarten mit neuen Themen. Ja, die Themen uns geben uns auf jeden Fall nicht aus.
Ja, und deshalb sagen wir auch an dieser Stelle mal Danke an euch da draußen, weil wir wachsen und wachsen und wachsen. Das ist echt super. Wir haben und deshalb haben auch totalen Spaß, das für euch zu machen. Jens hat es gesagt, wir haben keinen Sponsor, wir machen das alles selber. Und heute haben wir uns mal wieder eine Frage- und Antworten-Episode vorgenommen. Jens hat es gesagt, wir können nicht immer alle Fragen direkt beantworten, auch wenn ihr uns das per Mail schreibt oder auch über die Website oder auch Bewertungen mal abgebt bei Spotify oder auch bei Apple. Seht uns nach. Wir beide arbeiten nebenbei noch, neben dem Podcast. Und ich habe es eben gerade mal nachgeschaut, wir sind jetzt 60 Stunden für euch da draußen unterwegs. Wie gesagt, es macht uns wahnsinnig Spaß und es zeigt auch eure Rückmeldungen. Und deshalb legen wir auch heute direkt mal los mit wirklich einer ganzen Vielzahl von Fragen. Wir gucken mal, wie wir durchkommen jetzt, wie viel auch Jens oder auch ich, wie viel wir darauf antworten und wie es einfach läuft. Wir haben uns da nichts Besonderes vorgenommen. Aber wenn der ein oder andere nicht zu seiner Beantwortung der Frage kommt, dann seht's uns nach, dann kommt's beim nächsten Mal. Ja? Okay. Jens, der Michael schreibt uns zum Thema Milch, zu unserer Milchfolge. Da hat er so ein bisschen die fermentierten Milchprodukte vermisst und er fragt halt, wie sieht's denn mit Joghurt oder mit aktiven Kulturen aus, wie zum Beispiel Kefir? Was ist dazu zu sagen?
Ja, wahrscheinlich eine ganze Menge. Ich hatte dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe gerade jemanden dieses Thema in Auftrag gegeben. Wir werden das mal wirklich ganz tief in die Tiefe beleuchten, weil es viele Fermentationsprodukte gibt, viele Fermentationsverfahren gibt. Deswegen da eine pauschale Aussage zu treffen, ist jetzt ein bisschen unseriös. Aus dem Grund werden wir das wahrscheinlich im Januar oder Februar dann mal als eigene Podcast-Episode bringen. Ja, bei der Fermentation geht es ja im Grunde darum, die Dinge haltbar zu machen. Denn unsere Vorfahren hatten ja noch nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt heute haben, lebensmitteltechnologisch. Wenn du allein mal überlegst, wann haben die Kühlschränke eigentlich bei uns Einzug gehalten? Auch das habe ich mal recherchiert. Die Kühlschranktechnologie wurde ja so um die 1920er Jahre ungefähr, wahrscheinlich schon vorher, entdeckt, ist jetzt der falsche Begriff, entwickelt, aber so, dass es dann auch genutzt werden konnte, meines Wissens in den 1920er Jahren. Aber dann hat es nochmal 40 Jahre gedauert, bis dann jeder Haushalt praktisch in Deutschland, in den Dachländern, einen Kühlschrank auch zu Hause hatte. So wie das mit dem Fernseher dann irgendwann auch der Fall war. Zuerst haben dann einige wenige elitäre Menschen vor dem Fernseher gesessen und irgendwann war es dann Produkt für jedermann, genauso wie das bei Zucker auch der Fall war, ne? Viele im Mittelalter der oberen 10.000, ne, kamen in den Genuss von Zucker. Heute kommen wir alle in den Genuss und es hat sich eher komplett gedreht, ne, dass die sich vielleicht das eine oder andere mehr leisten können, heute eher auf Zucker verzichten und andersrum bestimmte Schichten eben sehr viel Zucker konsumieren. Wir haben das auch immer wieder in anderen Ländern gesehen, zum Beispiel in Afrika, wie viel Zucker dort konsumiert wird, wie viel Zucker getrunken wird vor allen Dingen. Das ist schon immens, da sind wir einen Schritt weiter, ne? Bei uns ist die Wahrnehmung dort schon ein bisschen weiter vorgedrungen, dass das keine gute Idee ist auf Dauer. Naja, die Milchsäurebakterien, das sind ja letztendlich die Mikroorganismen, die in der Lage sind, zum Beispiel die Laktose in Milch zu verdauen, zu verarbeiten, und damit dann auch ein Produkt zu generieren, wie zum Beispiel Joghurt oder Kefir sind es eben die Kefirknollen, die dann diesen Kefir, wenn man ihn natürlich herstellt und nicht in industrieller Variante, dann antioxidative, antimikrobielle Effekte, ja, und das ist natürlich für die Haltbarkeit sehr wichtig, antimikrobiell, aber eben auch pilzhemmend und dann auch zum Beispiel antiallergisch, antientzündlich, antidiabetische Wirkung, antiatherosklerotische Wirkung haben. Zumindest, wenn man sich die Studienlage ein bisschen anschaut, dann findet man immer wieder diese Begrifflichkeiten. In großen Studienkohorten wahrscheinlich nicht belegt, deswegen auch eher nur anekdotisch immer wieder auch publiziert, ja, da wo auch fermentierte Produkte konsumiert oder eben auch verkauft werden. Von daher müssen wir natürlich, wenn wir über Milch sprechen, die Milch nicht eindimensional betrachten. Wir haben das Thema Laktose, wir haben das Thema Proteine, haben wir ja schon in der Episode vorher auch drüber gesprochen. Ja, unterschiedlichste Proteine, die einen eher wahrscheinlich gesundheitsförderlich, die anderen könnten zum Beispiel allergische Reaktionen auslösen. Und in der Milch haben wir natürlich noch viele andere Themen wie das Insulinthema, wie das Thema der anabolen Eiweiße, etc. pp. Also ein sehr breit gefächertes Thema. Ich habe das ja mal in einem Online-Kurs alles zusammengetragen. Will da jetzt nicht explizit für den Kurs Werbung machen, aber wen das interessiert, der taucht dort vielleicht mal ein bisschen tiefer ein. Und wie gesagt, zur Fermentation werden wir nochmal eine eigene Sendung machen, wo wir dann ganz tief in die Materie eintauchen.
Ja, super, danke schön dafür. Ich hoffe, Michael, deine Frage ist so damit beantwortet soweit. Wie gesagt, wir bereiten noch zu den fermentierten Milchprodukten, bereiten wir die Folge noch vor und kommt demnächst dann auch. Gut,
Nicht
dann
nur Milch, sorry, dass ich dich korrigiere,
zu
nicht
allen fermentierten
grundsätzlich
Produkten,
alles, was man
grundsätzlich
fermentieren kann.
alles, was man fermentieren kann. Das nehmen wir uns vor. Gut, dann die Franziska, die fragt nach der Ernährung, nach Genetik. Können wir dazu was sagen? Fragezeichen. Und sie sagt, sie hat das, ihr ist das Konzept von Nutrilite My Body ID mal vorgestellt bekommen. Und sie würde gerne unsere Bewertung dazu wissen, also es wird sie sehr interessieren, wie wir das bewerten würden und wenn wir unsere Meinung und unsere Erkenntnisse dazu mal kundtun würden. Jens, was ist dazu zu sagen?
Ja, muss man vielleicht zweigeteilt sehen. Die eine Teil der Frage geht in Richtung der Firma. Ich möchte jetzt die Firmenbewertung nicht vornehmen, weil ich die Firma so nicht kenne. Ich habe immer mal wieder den einen oder anderen Seminarteilnehmer, der auch in diesem System ist oder mir das auch schon mal hier und da offeriert hat. Ich kann zu Produkten grundsätzlich nichts sagen, die ich nicht kenne, die ich nicht täglich verwende. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit Vertriebswegen, die im Multilevel-Marketing verlaufen. Warum? Warum ist das so? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die muss man nicht teilen. Da werden wahrscheinlich viele Zuhörer auch sagen, nee, das ist komplett anders, weil sie in irgendeinem solchen System auch drin sind und vielleicht auch sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, die sollen auch unbedingt erfolgreich bleiben. Keine Frage. Aber wenn man das mal rein ökonomisch sieht, du hast ja bei einem MLM-System, um den einen Teil der Frage zu beantworten, hast du ja viele Ebenen dazwischen. Das heißt, es verdienen relativ viele Menschen an einem einzelnen Produkt mit. Bei manchen Systemen sind das 7 Ebenen, 10 Ebenen, wie auch immer. Und das Problem ist, dass sich natürlich die Marge letztendlich auf viele Ebenen verteilen muss. Ja, so dass aus meiner Perspektive, und vielleicht kann mich da ein Zuhörer gerne korrigieren, aber aus meiner Perspektive ist ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt, dieses Produkt oder Produktportfolio erfolgreich zu machen. Nämlich entweder machst du das Produkt relativ teuer, wenn es hochwertig ist, oder es ist ein minderwertiger Rohstoff, den man dann versucht, mit einem ja, möglichst maximalen Preis zu veräußern. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil da würde man auch den einzelnen Anbietern Unrecht tun, aber nur mal so von der Grundidee her. Ja, wenn ich jetzt mein Know-how reingebe, ja, meine 20, 25 Jahre Erfahrung, zum Beispiel auch mit dem Thema Mikronährstoffen, wo ich vor knapp 20 Jahren schon das erste Abonnement abgeschlossen habe. Also so lange beschäftige ich mich schon mit Mikronährstoffen. Da gibt es Anbieter, die wahrscheinlich hervorragend sind, aber die dann möglicherweise von der Preisgestaltung her in ganz anderen Dimensionen sind. Und das Ganze findet ja im Empfehlungsmarketing statt. Und wenn ich jetzt was empfehle, dann habe ich möglicherweise Stufen dazwischen von Menschen, auch da will ich niemandem zu nahe treten, die vielleicht von der Materie relativ wenig verstehen. Und wenn ich etwas empfehle, möchte ich eigentlich immer direkt empfehlen. Dann möchte ich ein Produkt haben, was ich direkt weiterempfehlen kann an meinen Kunden, an meinen Klienten, und nicht noch 6, 7 Stufen dazwischen habe. Denn es ist letztendlich mein Know-how. Und wenn man in die Richtung denkt, dass man zum Beispiel ja im Bereich des Darms ja sehr sehr viele viele Fortbildungen gemacht hat, da sehr wissend ist, und man schickt diese Leute dann alle Richtung Apotheke, ja, dann kann ich natürlich eine Rechnung an meinen Kunden stellen und sagen, okay, du hast Honorar XY, auf der anderen Seite schicke ich den Menschen in die Apotheke. In der Apotheke sind auch sehr belesene und weitergebildete Menschen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch häufig nicht, so dass eben die Apotheke von etwas profitiert, was letztendlich auf meinem Know-how basiert. Ja, auch das muss man nicht zwingend teilen, aber das ist so meine Grundhaltung zu diesem Thema. Das war der eine Teil der Frage. Der andere Teil, ja, ich denke mal, dass sie meinte Ernährung nach Epigenetik. Ich bin nicht jetzt ganz sicher, ob sie welches davon sie gemeint hat. Wenn es um das Thema Epigenetik geht, was ja im Moment sehr im Trend ist, was sehr en vogue ist, auch da gibt es epigenetische Tests. Diese epigenetischen Tests basieren entweder auf einer Blutprobe oder auf einer Speichelprobe. Und auf der Basis dieser Proben werden dann Empfehlungen gegeben. Zum Beispiel Empfehlungen zur Ernährung. Ja, muss man wissen, was ist das eigentlich für ein Test? Hier werden Methylierungsmuster getestet. Methylierung, da heftet sich eine Methylgruppe an unsere DNA und ein Teil der DNA wird damit sozusagen stumm gestaltet. Ja, Methylierung heißt, Gene werden so geschaltet, dass sie nicht abgelesen werden können. Ja, eine Demethylierung wäre genau das Gegenteil. Das heißt, da können Gene abgelesen werden. Wenn Gene abgelesen werden, dann können Proteine gebaut werden. Ja, dann geht die ganze Maschinerie los und dann wird zum Beispiel Cortisol gebaut oder was auch immer. Deswegen ist das natürlich auch ein dynamischer Prozess. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, ja, das kann von Tag zu Tag sich natürlich dramatisch ändern. Na, hast du dann wieder eine Situation, wo du weniger oder mehr von dem einen oder anderen Protein bauen musst? Deswegen sind diese Methylierungsmuster zum Teil sehr zeitstabil, zum Teil müssen die aber auch sich ständig wieder dynamisch verändern. Und wenn ich jetzt eine Messung mache, und ich mache die Messung ja im Speichel und im Blut, das heißt, ich teste Blutzellen, ich teste Speichelzellen, dann müsste ich ja diese Aussagen auf alle anderen Zellen des Körpers übertragen. Ja? Das heißt, das, was gerade im Speichel oder im Blut stattfindet, das müsste theoretisch dann ja auch in jedem Organ stattfinden. Ne? Die gleichen Methylierungsmuster, die mir dann Rückschlüsse geben, zum Beispiel, wie viel oder wie mein eigenes epigenetisches Ernährungskonzept zum Beispiel aussieht. Und da fängt so ein bisschen die Krux an, ja. Und da fängt auch es an, wissenschaftlich ein bisschen unrund zu werden. Meiner Meinung nach sind diese Tests gut geeignet, um zum Beispiel das biologische Lebensalter aussagekräftig wiederzuspiegeln. Das Biologische. Nicht das, was im Pass steht, sondern na, man kann heute über verschiedenste Longevity-Maßnahmen oder Verjüngungsmaßnahmen kann man in die Richtung kommen, dass man beispielsweise 5, 6, 7 oder 9 Jahre jünger ist. Da gibt es unterschiedlichste Methoden, haben wir zum Teil in den Podcast-Episoden auch schon dargestellt, wenn wir auch noch weiter verfeinern. Da gibt es immer wieder neue interessante Substanzen auch, die das können. Ja, wir haben auch die Pathways entsprechend schon definiert. Auch hier nochmal ein bisschen zurückblättern in unseren 75 Episoden, nee, 74 Episoden vorher. Irgendwo haben wir das schon mal erwähnt. Also wenn es um das Thema der epigenetischen Uhren geht, ne, die von Steve Horvath damals ja, über viele Studien dann dargestellt wurden, dann würde ich sagen, hat das eine gewisse Aussagekraft. Wenn es dann darum geht, das auf andere Dinge wie zum Beispiel die Lebensweise oder die Ernährungsweise zu übertragen, da habe ich dann so meine Bedenken. Aus meiner Sicht, um das nochmal kurz abzuschließen, da muss man so ein bisschen zwischen Hype und Hope unterscheiden, glaube ich. Also es ist im Moment ein Hype, wir können etwas messen, aber die Frage ist ja immer bei der Messung, wie können wir das letztendlich interpretieren? Und die Interpretation dann in Lebensstilkonzepte zu übertragen, da würde ich mal sagen, gibt es einen Hope, der Hope, der in Zukunft wahrscheinlich uns noch klarer Hinweise gibt und das Ganze auch in eine individualisierte Ernährungsweise, in eine individualisierte Medizin auch bringt. Das glaube ich schon, dass das irgendwann auch so sein wird. Im Moment sind wir vielleicht noch auf dem Niveau der Kaffeesatzleserei, denn es gibt überhaupt keine Studien, die im Moment belegen, dass man auf der Basis dieser Tests ein gesünderes oder auch ein längeres Leben führen könnte.
Okay, danke schön, Jens. Franziska, ich hoffe, dass wir das so in dem Sinne beantworten konnten. Schau einfach mal, wenn du das Konzept mal vorgestellt bekommen hast, bild dir deine eigene Meinung. Die Meinung von Jens hast du gerade gehört. Jetzt, Jens, Jürgen und Katrin, die haben uns beide geschrieben, die fanden auf jeden Fall unsere Folge zu Methylenblau super interessant und haben dann aber auch nochmal gefragt, ob wir was zu CDL sagen können. Und zwar meint das die Chlordioxidlösung. Wie ist das Wirkspektrum? Ist das wirklich seriös oder ist das Humbug? Wird halt von den beiden so gefragt und ob wir da mal zu was sagen können. Ja, sag einfach mal was dazu.
Ja, die Frage ging, glaube ich, auch noch in die Richtung, dass Methylenblau die Harnsäurewerte beeinflusst.
Ja, das ist noch eine andere Frage, genau, die Harnsäurewerte oder auch bei Gicht eingesetzt werden kann. Lass uns gerade mal bei der Chlordioxidlösung bleiben. Da sind wir beim Jürgen, beim Katrin und dann gehen wir gleich nochmal auf Methylenblau ein.
Ja, also Chlordioxid ist eine chemische Verbindung aus Chlor und Sauerstoff, die in Raumtemperatur ein giftiges Gas bildet, von daher eine giftige Substanz ist. Wenn man sie löst in Wasser, in einer wässrigen Lösung, dann hat sie eine oxidative Wirkung. Ja, oxidativ, nicht antioxidativ, oxidative Wirkung. Wie wir das von zum Beispiel hochdosierten Vitamin-C-Infusionen auch kennen. Auch da dreht das Wirkspektrum um. Da wird Vitamin C zu einem oxidativen Element, was wir dann zum Beispiel bei Krebserkrankungen nutzen. Und oder auch bei viralen Infekten nutzen. Und das dann eben hochdosiert. Dann ist es nicht mehr antioxidativ, sondern prooxidativ. Und das will man dann auch in dem Moment ja auslösen, weil man will, dass viele, viele Oxidantien entstehen, Die entstehen unter anderem auch durch das Immunsystem, damit eben diese Pathogene oder in diesem Fall dann auch der Tumor praktisch von außen bekämpft wird. Und so ähnlich ist jetzt das Wirkspektrum bei Chlordioxid auch. Wenn man sich mal anschaut, wofür man in der Industrie das Chlordioxid nutzt, dann nutzt man es als Bleichmittel, zum Beispiel um Papier zu bleichen. Oder man nutzt es als Desinfektionsmittel, ne, bei der Trinkwasseraufbereitung. Und dann kann man auch schon ermessen, was für eine extreme Wirkung dieses Chlordioxid hat. Also zur Entkeimung von Trinkwasser wurde zum Beispiel auch bis 1957 als Bleichmittel für Mehl benutzt. Auch nicht ganz uninteressant. In der Medizin oder in der alternativen Medizin, muss man besser sagen, wird CDL als 0,3-prozentige Chlordioxidlösung angeboten. Wird auch bei vielen Erkrankungen angewandt, muss man allerdings klar sagen, das ist off-label nicht zugelassen. Ja, für nichts zugelassen. Weil es eben auch vermeintlich toxische Wirkungen haben kann, Übelkeit, Erbrechen, Nierenversagen, das sind so Themen, die da im Raum stehen. Ich bin jetzt zugegebenermaßen kein großer Experte, was CDL anbelangt. Hier müsste man vielleicht auch nochmal einen Heilpraktiker, der schon lange, lange damit zu tun hat, fragen. Es gibt diesen Chlordioxid-Papst, den Andreas Kalker, der auch dieses Buch Heilen verboten geschrieben hat. Ich habe das mal zur Hälfte oder Dreiviertel gelesen. Sehr viele Hinweise, wie man es anwendet, wann man es anwendet, in welcher oder bei welcher Erkrankung man es wie anwendet, muss man sagen. Ich habe das Buch dann irgendwann mal zur Seite gelegt, weil mir war es dann doch ein bisschen zu unwissenschaftlich und das war wahrscheinlich auch nicht der Ansatz des Buches. Ja, was soll ich unterm Strich sagen? Ich selber habe persönlich keine Erfahrung. Ich nutze die Sachen immer erstmal für mich selber, bevor ich sie dann irgendwo einsetzen würde. Vielleicht finden wir mal irgendeinen Experten, Axel, den wir da mal zumal ins Boot holen, um da vielleicht auch mal aus der Praxis heraus zu sprechen. Ich würde aber auf gar keinen Fall, und das ist, glaube ich, wichtig hier zu sagen, auf gar keinen Fall in die Privatanwendung gehen, mir das irgendwo besorgen. Im Netz kriegt man ja letztendlich alles irgendwo, sondern dann lieber Experten fragen, beziehungsweise andere harmlosere Mittelchen einnehmen. Ja.
Das sehe ich genauso und ich hoffe, Jürgen und Katrin, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten oder eure Meinung für oder dagegen etwas stärken konnten. Aber wie gesagt, bei Mittelchen, die hier nicht zugelassen sind, das hat wahrscheinlich schon seinen Hintergrund. Nicht immer, aber ganz oft ist das so. Gut, also danke nochmal für eure Frage. Dann, du hast es eben schon erwähnt, der Henning, der hat uns geschrieben, dass wir im Podcast Methylen Blau erwähnt haben, dass man das auch bei Gicht oder auch hoher Harnsäure eingesetzt werden kann oder einsetzen kann. Und er hätte dazu im Netz bei seiner weiteren Recherche irgendwie nichts dazu gefunden. Und da sollten wir vielleicht noch mal drauf eingehen.
Zum Thema Methylen Blau müssen wir uns nochmal vor Augen führen, was Methylen Blau eigentlich macht. Wo greift Methylen Blau ein? Und das ist in der Atmungskette oder in der Elektronentransportkette in den Mitochondrien. Also da, wo letztendlich die ATP, das Adenosintriphosphat generiert wird. Und in der Elektronentransportkette springen die Elektronen von einem Komplex zum nächsten. Es gibt insgesamt vier Komplexe, ja. Und im Prinzip wird dort wie so ein Schaufelrad immer wieder angetrieben, bis dann am Ende dann im Komplex 4 dann hinten raus sozusagen ATP generiert wird. Und Methylen Blau hat den Effekt, dass es praktisch von Komplex 1 auf Komplex 4 springen lässt. Das heißt, dieser Weg von 1, 2, 3 auf 4 findet durch Methylenblau viel schneller statt. Dadurch können wir viel schneller ATP generieren, viel schneller ATP produzieren und dadurch auch unseren Energiestoffwechsel besser und schneller antreiben. Und das berichten auch die Leute, die das einnehmen, ja, dass sie also deutlich energetischer sind, vor allen Dingen die, die das auch entsprechend merken. Das sind in der Regel eben zum Beispiel Fatigue-Patienten, ja, Müdigkeitspatienten oder Menschen, die in einem Übertrainingssyndrom sind oder die sehr stark psychisch gestresst sind. Also die würden von Methylenblau in diesem Wirkmechanismus profitieren. Das Ganze hat dann wieder so einen Gewöhnungseffekt. Also wenn man das eine ganze Weile macht, dann scheint sich das System auch daran zu gewöhnen. Dann lässt so ein bisschen die Effizienz dieser Maßnahme nach. Wahrscheinlich muss man das immer mal wieder kurweise auch anwenden. Ja, sehr, sehr spannende Substanz. Inwieweit sie jetzt auf die Harnsäure einwirkt, da würde ich eher mal sagen, das sind zwei verschiedene Mechanismen. Das eine wirkt in den Mitochondrien. Die Harnsäure wird produziert vor allen Dingen durch Fructose. Auch das hatten wir schon mal thematisiert in einer Episode. Auch durch Purine, auch durch Fleischprodukte etc. Aber insbesondere eben durch einen ganz besonderen Mechanismus des Fructoseabbaus, ja, wodurch auf der einen Seite Harnsäure entsteht. Harnsäure hat Nachteile und Vorteile. Ein Nachteil ist, dass die Harnsäure uns die Mitochondrien blockiert. Auf der anderen Seite ist das aber auch wieder ein Vorteil, zumindest für unsere Vorfahren gewesen, denn die Blockierung der Mitochondrien hat dazu geführt und führt heute immer noch dazu, dass wir schneller Fett aufbauen können. Das war früher ein großer Vorteil, heute ist ein großer Nachteil, weil wir so viel Energie um uns herum haben, dass wir dieses Thema des Fettabbaus eigentlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen Fettabbau oder zumindest die meisten brauchen den Fettabbau statt den Fettaufbau. Aber evolutionär betrachtet war das natürlich ein riesen, riesen Vorteil, Überlebensvorteil in den Zeiten, wo wir viel am Baum hatten, ja, wo wir viel Obst essen konnten, viel Obst vertilgen konnten. Und haben dann eben als Begleitprodukt in dem biochemischen Abbau eben Harnsäure produziert. Das haben wir aber immer nur kurzfristig gemacht. Deswegen war es für unsere Vorfahren vermutlich nie ein ganz großes Problem. Wenn wir das heute längerfristig betreiben, dann haben wir eben das Thema der hohen Harnsäurewerte. Und da hängt dann eben zum Beispiel das Thema Müdigkeit dran, Stichwort Mitochondrien. Da hängt das Thema Gicht, nämlich die Harnsäure, die irgendwann mal abgebaut werden muss. Und wir haben leider das Enzym dafür nicht mehr, um diese Harnsäure abzubauen. Das Allantoin. Viele Tiere haben das und können die Harnsäure wunderbar abbauen. Wir können es nicht. Deswegen fällt diese Harnsäure dann irgendwann mal aus und produziert Monosodiumurat, also ein Gestein, könnte man sagen. Ja, also es fällt entsprechend aus und diese Substanz legt sich immer ganz gerne so in Gelenknähe ab, sodass sie eben zum Beispiel zu Polyarthritis etc. beitragen kann. So, von daher tun wir gut daran, die Harnsäurewerte niedrig zu halten. Das nicht unbedingt mit Methylenblau, sondern hier eher mit dem Blick auf die Fructosetabelle, mal zu schauen, wo haben wir Quellen in unserer Ernährung, die sehr viel Fructose liefern. Letzter Satz dazu. Bitte nicht auf Obst verzichten, ja, Obst essen, nicht Obst trinken, also keine Obstsäfte verwenden, sondern die Orange abschälen und essen, den Apfel essen oder was auch immer verfügbar ist.
Ja, super. Vielen Dank, Henning. Ich hoffe, dass wir auch deine Frage dahingehend beantworten konnten. Methylenblau, ganz interessante Substanz. Haben wir einen Podcast zugemacht. Da könnt ihr auch noch mal reinhören. Und ja, werden wir auch an der einen oder anderen Stelle noch immer mal erwähnen. Gut, dann der Wolfgang. Der hat jetzt noch eine Frage, beziehungsweise die gehört nicht ganz so zu unserem Thema hier, Jens, aber wir haben ja immer wieder gesagt, dass ich den Berlin-Marathon laufe und ich bin ihn auch gelaufen. Und er hat mir gratuliert zum Finisher, Aber er hat wohl meine Zeiten, der Wolfgang hat wohl meine Zeiten beobachtet und hat dann gesagt, warum oder gefragt, warum ich so eingebrochen bin nach der Halbdistanz, weil bis dahin lief es wirklich ganz gut. Und Wolfgang, ich kann dir sagen, meine Waden haben nicht mehr so mitgespielt. Ich hatte irgendwie Krämpfe in den Waden, irgendwie hat die Wade zugemacht und ich habe mich dann, ja, die zweiten 21 Kilometer ganz schön quälen müssen. Aber ich wollte es unbedingt finishen und ja, vielleicht gibt es noch mal eine Möglichkeit, das Ergebnis auf jeden Fall zeitmäßig zu verbessern.
Ja, du hattest wahrscheinlich dein Gurkenwasser nicht dabei. Auch da haben wir eine Folge zu gemacht zum Thema, ne? Gurkenwasser hilft gegen Krampfneigung. Also für die Zuhörer, für die das spannend ist, bitte nochmal zurückblättern. Ich weiß nicht genau die Episode. Da nochmal auf das Gurkenwasser.
Genau. Und was auch zu Krampfneigungen führen kann, das haben wir ja gehört, in unserer Folge, wo wir uns über den Säure-Basen-Haushalt unterhalten haben. Und da kommt nämlich jetzt noch eine Frage. Und zwar von dem Michael, glaube ich. Ja, der Michael fragt nochmal, da wurde ein von dem Roland Jentschura, den wir als Gast hatten, wurde ein sogenannter Ölwechsel empfohlen, dass wenn man übersäuert ist im Körper, dass man halt mal einen kompletten Ölwechsel durchführt und dass es da Produkte gibt, die das auch unterstützen. Da hatte er, der Roland einmal von einem Kräutertee gesprochen und von einem Granulat, von einem Pulver. Es nennt sich Wurzelkraft. Können wir dazu kurz was sagen, Jens?
Ja, ich nehme das auch immer wieder gelegentlich mal ein, ne? Das ist wirklich ein tolles Produkt. Sehr, sehr viele unterschiedliche Pflanzen, die natürlich alle basisch verstoffwechselt werden. Von daher hat man dann einen großen Impact auf den Säure-Basen-Haushalt. Ich würde das kombinieren mit basischen Mineralstoffen. Ja, und das Ganze nicht stark übertreiben, nicht, dass wir das Wochen, Monate lang durchführen, sondern immer mal wieder als Ergänzung, auch mal kurweise. Um ja dieses komische Wort Entschlackung, ne, aber um den Säure-Basen-Haushalt dann auch immer wieder auszugleichen. Ich habe ja schon sehr früh, schon vor 25 Jahren, da mit am Bewegungsapparat experimentiert und habe damals einfach gesehen, dass das funktioniert, wenn man sich abends nochmal so ein kleines Basengläschen genehmigt und damit dann zu Bett geht. Also durchaus mal so in Richtung. Ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Marken machen, aber so dieses Urbasica beispielsweise wäre hier zu nennen. Nicht die gepanschten Formulas in Richtung Sport und so weiter, die sind dann mit Süßstoffen etc. Das Urbasica schmeckt so ein bisschen wie eingeschlafene Füße allerdings, ne? Das ist jetzt kein Lustgetränk für den Abend, aber es hat durchaus Wirkungen, wenn man so an die Säuren denkt, die zum Teil eben auch im Bindegewebe sich einlagern, um auch hier immer wieder auch eine gewisse Bindegewebsentgiftung zu haben.
Ja. Michael, ich hoffe, wir haben da so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Du hast auch noch gefragt, Michael, ob wir da irgendwelche Erfahrungen haben oder so haben wir es gemacht. Der Jens sagt halt gerade so, die Einlagerung in den Bindegeweben mit diesem Kräutertee, den der Roland Jentschura bei uns auch erwähnt hat. Er hatte ja gesagt, dass man halt also durch die Einnahme des Tees, durch das Trinken des Tees, dass man halt diesen Entschlackungsprozess, den der Jens in Anführungszeichen gerade erwähnt hat, dass man den damit unterstützt und dass aus dem Bindegewebe dann quasi die Säuren oder die sauren Produkte wieder ausgeschwemmt werden und durch diese Wurzelkraft, durch dieses Granulat, durch dieses Pulver nimmt man halt ganz viel basische Mineralstoffe auf und das wird dann auch wieder basisch verstoffwechselt und ich kann auch sagen, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, obwohl ich mit diesem Säure-Basen-Haushalt nicht so viele Probleme habe bei mir, aber das ist vielleicht so, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, den Tee und diese Wurzelkraftpulver, dass das in der Kombination gut funktioniert. Wie Jens auch sagte, als Kur, also ich nehme es auch nicht dauerhaft, sondern die Dose reicht, glaube ich, für 2 oder für 3 Wochen und dann ist das auch wieder wieder eine ganz gute Sache.
Ja, es sind 100 pflanzliche Zutaten drin. Also schon immens. Ja, ein wirklich tolles, tolles Produkt. Es hat Bitterstoffe mit drin. Also, wenn man auch hier an die Gallensäurenproduktion denkt, ne, so ein bisschen als Essbremse, gerade für die Leute, die sehr süß unterwegs sind. Vielleicht so nach Weihnachten wäre das vielleicht auch eine gute Idee, da mal wieder eine kleine Basenkur einzulegen. Also da kann man die Wurzelkraft eigentlich nur empfehlen. Ne? Bitterstoffe auch kommen aus Löwenzahnkraut, Hopfenblüten, Artischockenkraut etc. Ein sehr, sehr gutes Produkt.
Ja, also es schadet nicht, dürft ihr ohne Bedenken können wir das aus eigener Erfahrung empfehlen. Okay, dann Jens, dann kommen noch ein, zwei Fragen jetzt zu deinem Immunschutzguide, und jetzt kommt ja auch wieder die Zeit. Der Immunschutzguide, der scheint dem einen oder anderen angetan zu haben und ist natürlich auch sehr sinnvoll jetzt in der Zeit, wo die Infekte wieder ansteigen. Und da gibt es einmal die Frage, dort erwähnst du ein Produkt, Shufeng Yidu nennt sich das. Und da ist die Frage, ob man das dauerhaft nimmt, weil die weil das Präparat, das man auch erwerben kann, das wohl auch relativ kostspielig ist, kostet, glaube ich, ich habe auch mal recherchiert, kostet, glaube ich, 40, 50 € um die Ecke so. Und wie lange soll man das nehmen als Kur oder soll man das halt dauerhaft einnehmen?
Ja, ich habe das damals, was heißt damals, jetzt glaube ich 3, 3,5 Jahre her, da ging es noch darum, wie kann man sich vor diesem Coronavirus schützen, von der Wildvariante oder der Wildtyp, als es noch keine Impfstoffe gab. Da haben wir damals alles recherchiert, was man so auf der Welt kennt, was man so nutzen kann, um sein Immunsystem zu stimulieren, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber um einen Immunschutz aufzubauen. Und da bin ich auf dieses Thema Shufengjidu getroffen, was ich selber auch gar nicht kannte. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es selber bei mir noch nie angewandt. Axel, du hast da so zwei, drei Informationen noch aus dem Netz geholt.
Genau, ich habe das auch aus dem Netz gefischt und mal ein bisschen recherchiert. Und wie gesagt, die Frage kam, wir haben ja die Namen immer erwähnt, die Frage kam von der Almut. Und wir können dazu sagen, oder ich habe auch nochmal recherchiert, passt zu unserer letzten Folge. Da hatten wir uns ja mit der traditionellen chinesischen Medizin beschäftigt und dieses Kraut wird in China seit mehr als 60 Jahren zur Behandlung von Symptomen wie Halsschmerzen, Fieber, Husten, Kopfschmerzen und auch akuten Atemwegserkrankungen eingesetzt. Und von daher passt das genau dahin, was du auch sagtest, Jens. Du hast damals recherchiert, es verringert halt Erkältungskrankheiten und verringert nachweislich die Dauer und auch die Schwere der Symptome bei Grippe oder auch grippalen Infekten. Und im Netz findet man auch, dass Leute sagen, ja, okay, es schützt auch oder die Verläufe von Covid werden dadurch auch in ihrer Dauer und auch in ihrer Schwere etwas reduziert. Und es gibt dazu auch Studien. Und die Studien, ich werde das auch verlinken. Also ich habe da eine ganz gute Seite gefunden, wo man, die ich würde ich mal sagen, als seriös einstufe, wo es auch Studien gibt, die Symptomverringerung auch zeigen und auch entzündungshemmende und immunmodulierende Wirkungen und Eigenschaften nachweisen. Ich verlinke das. Und dann könnt ihr dort auch noch weitere Informationen bekommen. Man kann es in ausgewählten Apotheken erwerben. Und soweit ich das rausgefunden habe, ist es halt nicht als keine Dauerindikation, sondern 3 Tage sollte man diese Therapie, das wird als 3-Tagestherapie empfohlen bei entsprechenden Erkältungssymptomen. Ja, gut, Jens, jetzt kommt ja wieder die kalte Jahreszeit und da geht ja auch typischerweise immer unser Vitamin-D-Spiegel ein Stückchen weit nach unten oder zum Teil auch richtig in den Keller bei der dunklen Jahreszeit draußen. Was kann man denn da sagen? Ist es nicht sinnvoll, da erstmal bei den Basics anzufangen und erstmal zu gucken, dass unser Vitamin-D-Spiegel, dass der mal in eine richtige Range kommt?
Ja, absolut. Wir haben ja Vitamin D schon häufiger thematisiert und vielleicht muss man das hier auch nochmal deutlich rausstellen in diesem Podcast. Leute, geht wirklich mal zur Testung. Ja? Lasst euch mal testen. Lasst jetzt euren, oder vielleicht macht es Anfang des Jahres, des neuen Jahres, lasst euren Vitamin D-Spiegel mal testen, weil ihr verliert ungefähr 5 bis 7 Nanogramm jeden Monat und das seit Oktober, je nachdem, wie man aus dem Sommer kommt. Ja, Axel, wir beide sind natürlich Outdoor-Sportler. Wir kommen aus dem Sommer, sind natürlich voll aufgeladen mit Vitamin D und deshalb hangeln wir uns auch noch so ein bisschen Weihnachten durch. Ja, aber dann wird es natürlich dann eng und üblicherweise kommen dann im Januar, Februar dann auch die Infektionswellen. Also völlig überraschend natürlich, vor allen Dingen für unsere Politik, dass die Infektionswellen immer an der Stelle sind. Ja, aber wenn man sich die weltweite Literatur anschaut, ich meine, diejenigen, die das kennen, die werden darüber lachen. Aber ich bin jetzt nochmal über eine Studie gestolpert aus Spanien. Diese Studie kam im Mai, Juni 2024 raus und war insofern ganz interessant, weil sie hat im Grunde fast alles bestätigt. Aber was in der Studie ganz interessant war, die haben sich ein Gebiet in Spanien angeschaut, und zwar das nördliche Spanien. Das nördliche Spanien, Gegend, Pyrenäen, Girona, Tarragona. Ich habe in Girona studiert, von daher eine Gegend, die ich sehr gut kenne. Wir haben auch meine Studien in den Pyrenäen durchgeführt. Und ein tolles Gebiet, das ist das sonnenärmste Gebiet in ganz Spanien. Und da hat man sich mal ich weiß gar nicht, in welchem Setting, ob das jetzt im Krankenhaus-Setting war oder auf Hausarztebene, hat man sich mal Kinder angeschaut, ja, die in Behandlung waren und hat die dann über 2 Jahre auch entsprechend nachverfolgt. Es waren insgesamt 603 Kinder, die da eingeschlossen wurden in die Studie. Und das haben sie dann nochmal unterschieden zwischen Sommer und Winter. Und siehe da, im Sommer, klar, im Sommer in Spanien, ich meine, wir machen alle Urlaub in Spanien oder gerne machen wir Urlaub in Spanien, fahren ja auch extra deswegen dahin, weil eben da garantiert die Sonne scheint. Aber es sind nur 82% der Kinder, die eine suffiziente Vitamin-D-Versorgung haben. Und suffizient, Axel, haben die hier als 20 Nanogramm deklariert. Ja, also das ist das, wo wir eigentlich sagen, die sich da ein bisschen mit auskennen. Das ist so gerade oberhalb der Wasseroberfläche. Ja, also das reicht gerade aus, um überhaupt noch von einem gesunden Spiegel zu sprechen. Damit kann man wenig steuern. Wenn man jetzt Entzündungserkrankungen hat oder Autoimmunerkrankungen hat, dann kann man damit eigentlich gar nichts mehr anfangen. Ja, das reicht so gerade eben noch für leichte Infekte. 15% der Kinder hatten 12 bis 20 Nanogramm, waren also insuffizient und 1,6 sogar unter 12 Nanogramm. Und im Winter sah es natürlich noch dramatischer aus, nämlich da waren nur noch 47% insuffizient, also oberhalb von 20 Nanogramm, 31 schon zwischen 12 und 20 Nanogramm und 20% waren schon unter 12 Nanogramm, also unterirdisch. 20% der spanischen Kinder im Winter, wie soll ich sagen, im absoluten Mangel, im absoluten Defizit. Und wie gesagt, das Ganze in Spanien. Und so, wenn man unterm Strich, das zusammenzählt, dann sind 52% der Kinder im Vitamin D-Mangel. Wohlgemerkt in Spanien.
Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, wie das hier in Deutschland sein muss, wo wir halt wesentlich weniger Sonnentage haben als in Spanien. Und nochmal für euch da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das testen lasst, also man spricht davon, dass man ungefähr einen Spiegel von 30 Nanogramm pro Milliliter haben sollte. Ab dann fängt die Sonnenseite an. Ab dann, wie der Jens gerade sagte, alles unterhalb bei 20, da schnuppert man gerade so an der Wasseroberfläche. Und bei 30 kommt man langsam so auf die Sonnenseite. Also 30 sollte schon sein. Und was Jens auch gerade sagte, wenn man halt dann noch Immunerkrankungen hat oder sowas, dann sind auch noch höhere Spiegel angeraten. Da natürlich auch unter ärztlicher Kontrolle. Aber so, wenn ihr das mal selber testen lasst, 30 ist so halt die Benchmark, alles drüber ist besser.
Ja, wir würden gerne unsere Kunden auch bei 40 und drüber sehen. Manche übertreiben es auch ein bisschen. Die gehen dann so Richtung 80 oder glauben, dass das der Natur entspricht. Das haben wir aber auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass wenn man bei Naturvölkern den Vitamin-D-Spiegel misst und das über das ganze Jahr, dann liegen die alle etwa so zwischen 55 und 65 Nanogramm. Also weiter muss man nicht drüber gehen. Hier geht es ja um Infektabwehr. Ja, wir sind da jetzt in der Zeit oder kurz davor, uns was einzufangen und dann sollte man eben darauf achten, dass überhaupt eine Suffizienz da ist. Minimum 20, ja, besser, ich würde sagen, alles über 40, 45 ist eine gute Infektabwehr. Man hat dann noch ein paar andere Studien da zitiert in diesem Paper und zum Beispiel eben auf Mallorca, ja, da wo wir auch unseren Urlaub machen häufig und versuchen die Sonnenstrahlen dort einzuhauchen. Und da sind 60,8% der Kinder im Schnitt auch in einem latenten Mangel. Da hat man in der Region Tarragona hat man noch Frühchen untersucht. Frühchen, ne, die früh zur Welt kommen. Auch da waren 50% der Kinder insuffizient. Und bei Säuglingen, eine andere Studie, die man da noch zitiert hat, zwischen 1 bis 6 Monaten, da hat man noch knapp 10% weniger als 10 Nanogramm gefunden. Also praktisch nichts. Ja, praktisch nichts. Und die Autoren der Studie haben dann noch am Ende auch angeführt, dass Menschen, die rauchen, dass die noch signifikantere, niedrige Vitamin-D-Spiegel haben als die, die Nichtraucher sind. Und auch interessant, Kinder, die in grünen Gegenden leben, also da, wo draußen gespielt wird, da, wo viel Wald ist oder Wiese oder was auch immer, da haben die Kinder höhere Vitamin-D-Spiegel. Also das vielleicht auch noch mal als Appell, auch fürs kommende Jahr. Na, die Kinder sollten nicht zu Hause hocken und nur auf die Bildschirme schauen, auf die blauen Bildschirme. Egal, welche, ob die kleinen oder die großen, spielt keine Rolle. Alle sind mehr oder weniger schädlich und sorgen am Ende dafür, dass wir so eine Art, auch das ist in der Literatur schon beschrieben, so eine Art Naturdefizitsyndrom bekommen. Und eine Bemerkung am Ende, die habe ich auf Hinweis eines Arztes nochmal eruiert, weil das ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir da unbedingt noch nennen müssen. Das ist das Thema, es gibt ja zwei Vitamin-D-Werte. Es gibt ja einmal das 25-Hydroxy und einmal das 1,25. Ne? Es gibt einmal das aktive Vitamin D und dann gibt es das Speichervitamin D. Calcidiol ist das Speichervitamin D. Calcitriol ist das aktive, das bioaktive Vitamin D. Und vor allen Dingen aus der Coimbra-Forschung haben wir gelernt, dass etwa 25% der Untersuchten, etwa 25% sind sogenannte Low Responder. Was bedeutet das? Das heißt, die haben zwar genügend Vitamin D, aber das Vitamin D wirkt nicht an ihrem Rezeptor. Und der Rezeptor ist ein nuklearer Rezeptor. Das heißt, er sitzt nicht an der Zellmembran, sondern er sitzt an der DNA und reguliert dort direkt viele Gene. Man schätzt, dass ungefähr 600 bis 1000 Gene oder Genabschnitte entsprechend durch Vitamin D reguliert werden. Und wir wissen aus dieser Forschung von Professor Coimbra, dass eben sehr hohe Dosierungen von Vitamin D in der Lage sind, Entzündungen auch zu dämpfen. Ja, wie man diesen Begriff nennen, dämpfen. Aber wenn du eben so ein Low Responder bist, und das wissen wir nicht, wenn wir das Speichervitamin D messen, deshalb brauchen wir auch den anderen Wert. Man hat immer lange, lange Zeit gesagt, der eine reicht, ja, das Speichervitamin D, das aktive Vitamin D ist uninteressant, weil das wird praktisch immer hochgehalten, egal wie flach dein Speicher ist. Ja, und es kommt erst zu einem Mangel, wenn praktisch der Speicher total leer ist und dein Körper kann kein Vitamin D mehr, beziehungsweise kein aktives Vitamin D mehr generieren. Und das stimmt so heute nicht mehr. Also ich würde jedem empfehlen, beide Werte immer messen zu lassen, also Calcidiol und Calcitriol. Und wenn man Pech hat, ist man eben bei diesen Low-Respondern. Das heißt, dann in dem Moment brauche ich höhere Dosen an Vitamin D. Also hier helfen uns auch dann die 800 IEs, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Die helfen uns dann nicht mehr weiter. Die helfen niemandem weiter, muss man klar sagen. Aber eben für die Low-Responder ist es nochmal doppelt problematisch. Das vielleicht nochmal hier am Ende gesagt, weil das eine ganz, ganz wichtige Aussage ist. Man will ja immer irgendwo Kosten sparen in der Labormedizin. Hier spart man meiner Meinung nach am falschen Ende. Deshalb lieber den zweiten Wert, den Calcitriolwert noch dazu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig, Jens, vielen Dank nochmal an der Stelle für euch da draußen. Merkt euch, beide Werte testen lassen, auf jeden Fall. Und wenn ihr beim Arzt seid, das einfach mal ansprechen. Und wenn ihr auch das selber bezahlen müsst, so ein Vitamin-D-Test kostet so um die 30 Euro, 30, 40 Euro. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall nochmal gönnen. Jens, du hast noch eine Ergänzung.
Genau. Ja, ich habe noch nicht erwähnt, warum denn dieses Low-Responder-Phänomen überhaupt auftritt. Das wissen wir noch nicht 100%. Das ist bei dem einen so, bei dem anderen anders. Es kann an zum Beispiel intrazellulären Erregern liegen, die praktisch diesen Rezeptor blockieren. Nur mal ein Beispiel. Borreliose soll angeblich die Aktivität des aktiven Vitamin D um 50-fach reduzieren. Das ist auch nur eine Schätzung, 100% kann man das nicht messen. Oder eine EBV oder eine Zytomegalie-Reaktivierung. Ja, also Viren, die wir in uns tragen und die ab und zu mal aktiv werden, wenn wir gerade nicht mehr gut drauf sind, wenn wir überarbeitet sind, wie viele ja jetzt vor Weihnachten und vielleicht auch bei den Weihnachtsfeiern ein bisschen zu tief ins Glas schauen. Dann kann das durchaus mal passieren, dass eben so ein EBV oder so ein Gürtelrose-Erreger mal sich reaktiviert, sich ausbreitet, sich wohlfühlt in einem geschwächten Immunsystem. Und das kann eben auch dazu führen, dass dieser Rezeptor sozusagen blockiert wird. Ja? Das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben.
Danke nochmal für die Ergänzung. Also, bitte beim Arzt einfach nochmal darauf achten, dass beide Werte gemessen werden. Und wenn man halt zu den Low-Respondern gehört, okay, dann muss man mit seinem Arzt halt besprechen, wie dort ein entsprechender Spiegel, Vitamin-D-Spiegel aufgebaut werden kann, mit welchen Dosen. Das bitte in Absprache mit dem Arzt. Ansonsten, ganz wichtig, egal wie, egal wann, einfach mal messen. Einfach und jetzt zu dieser Jahreszeit ist es am besten, das mal zu messen und dann zu schauen, dass ihr euch einen entsprechenden Spiegel aufbaut. Dann seid ihr auf jeden Fall, kommt ihr auf jeden Fall besser durch diese Infektzeit hindurch. Danke, Jens. Gut, dann zum Abschluss haben wir noch eine Frage und zwar auch in dem Immunschutzguide ist es ja so, dass wir auch in dieser Zeit Schlaf ist die beste Medizin, sagt man. Und da wird auch empfohlen, Melatonin zu nehmen, wenn man nicht so gut einschlafen kann oder auch ja, wenn man halt, wie gesagt, nicht gut einschlafen kann, wenn man gerade einen Infekt hat und sehr unruhig ist, dass man dann vielleicht Melatonin mal nimmt. Jens, was sagen wir dazu?
Ja, auf jeden Fall muss man so ein bisschen mit der Dosierung schauen, wie man dort, ne? Normalerweise fängt man so mit 1 Milligramm an und kann dann auch durchaus mal ein bisschen höher gehen, je nachdem, was man auch erreichen will. Melatonin hat ja viele Wirkungen. Deswegen haben wir ja im Vorfeld dieser Sendung auch verabredet, dass wir zu Schlaf und Melatonin vor Weihnachten nochmal eine eigene Sendung machen. Deswegen will ich da gar nicht groß vorgreifen. Wir werden das Thema wirklich in die Tiefe dann in einem der nächsten 2, 3 Podcast-Folgen.
Ja, also freut euch schon darauf, denn Schlaf ist, wie gesagt, wirklich die beste Medizin und da werdet ihr wirklich auch ein paar gute Tipps zum Schlaf bekommen. Kann ich euch versprechen. Da schauen wir näher rein und wir werden dann auch was zu Melatonin sagen oder auch noch tiefer da drauf eingehen. weil hier in der Kürze der Zeit, das ist dem Thema nicht angemessen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten. Es sind noch ein paar in der Pipeline, aber wir schaffen es halt nicht, alle direkt zu beantworten in der Folge, sonst wird die einfach viel zu lang und wir wollten einfach eine knackige Folge machen. Ist uns vielleicht nicht ganz gelungen, weil die auch wieder ein bisschen länger geworden ist jetzt, aber ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten. Jens, vielen Dank für deine Recherchen und für die Beantwortung der vielen Fragen.
Gerne.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal für eure vielen Fragen, für eure Lob, für eure Kritik, für euer Lob und für eure Kritik. Und in diesem Sinne bleibt uns weiterhin gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Einen Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natugena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze. In Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natugena. Geht einfach auf www.natugena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.